Karfreitagspredigt hören wir einen Text aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 23, die Verse 27 bis 49. Es folgte Jesus aber eine große Menge des Volkes und Frauen, die beklagten und beweinten ihn. Jesus aber wandte sich zu ihnen um und sagte: Ihr Töchter von Jerusalem, weint nicht über mich, sondern weint über euch selbst und über eure Kinder. Denn seht, es werden Tage kommen, an denen man sagen wird: Glückselig sind die Unfruchtbaren und die Leiber, die nicht geboren haben, und die Brüste, die nicht gestillt haben. Dann werden sie anfangen zu sagen zu den Bergen: Fallt über uns, und zu den Hügeln: Bedeckt uns. Denn wenn man das tut am grünen Holz, was wird am dürren geschehen? Es wurden aber auch zwei andere hingeführt, Übeltäter, um mit ihm hingerichtet zu werden. Und als sie an die Stätte kamen, die Schädelstätte genannt wird, kreuzigten sie ihn dort und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten und einen zur Linken. Jesus aber sagte: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und sie teilten seine Kleider und warfen das Los darum. Und das Volk stand da und sah zu, und auch die Obersten spotteten mit ihnen und sagten: Er hat anderen geholfen, er soll auch sich selber helfen, wenn er der Christus ist, der Auserwählte Gottes. Auch die Kriegsknechte verspotteten ihn, traten heran und brachten ihm Essig und sagten: Bist du der König der Juden? Dann hilf dir selber. Es war aber auch oben über ihm eine Inschrift mit griechischen und lateinischen und hebräischen Buchstaben: Dies ist der König der Juden. Aber einer der Übeltäter, die gehängt waren, lästerte ihn und sagte: Bist du Christus? Dann hilf dir selbst und uns. Da antwortete der andere, tadelte ihn und sagte: Und du fürchtest dich auch nicht vor Gott, der du doch im selben Gericht bist. Und wir zwar zu Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sagte zu Jesus: Herr, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sagte zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und es war um die sechste Stunde. Da kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und die Sonne wurde verfinstert und der Vorhang des Tempels zerriss mitten entzwei. Und Jesus rief mit lauter Stimme: Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Als aber der Hauptmann sah, was geschah, pries er Gott und sagte: Wirklich, dieser ist ein gerechter Mensch gewesen. Und als die ganze Menschenmenge, die gekommen war und zuschaute, sah, was geschehen war, schlugen sie sich an ihre Brust und kehrten wieder um. Aber alle seine Bekannten und die Frauen, die ihm aus Galiläa gefolgt waren, standen etwas entfernt und sahen das alles. Soweit aus Gottes Wort. Wir singen.
Auch ich begrüße euch ganz herzlich an diesem Karfreitag und möchte den Predigttext lesen aus dem 1. Korinther Kapitel 5, die Verse 6 bis 8. Aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 5, die Verse 6 bis 8. Paulus schreibt: Euer Rühmen ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Darum schafft den alten Sauerteig weg, damit ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ja ungesäuert seid. Denn auch wir haben ein Passahlamm, das ist Christus, der geopfert ist. Darum lasst uns das Fest feiern, nicht im alten Sauerteig, auch nicht im Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern im ungesäuerten Teich der Lauterkeit und der Wahrheit. Soweit der Bibeltext. Wir beten kurz. Vater, ich danke dir, dass du es möglich machst, dass wir wahrhaftig dir ein Fest feiern, von ganzem Herzen, mit einem reinen Herzen und mit einem entsprechenden Leben. Befähige du uns auch heute dazu. Amen. Leben in ganzer Trennung von der Sünde. So das Thema mit folgender Gliederung. Erstens, Christus, unser Passahlamm. Zweitens, ein heiliges Leben für Gott. Und drittens, ein Leben als Fest für Gott. Wenn wir hier den Kontext lesen, den Zusammenhang im 1. Korinther 5, dann lesen wir, dass die Korinther aufgeblasen waren. Ein Wort, das immer wieder im 1. Korintherbrief vorkommt. Warum waren sie aufgeblasen? Sie waren vermeintlich sehr geistlich. Immer wieder kommt das Wort auch vor, das Wort geistlich. Paulus sagt, wenn jemand meint, geistlich zu sein. Sie meinten also, geistlich zu sein. Waren es aber nicht aus der Sicht des Paulus. Aus der Sicht des Paulus waren sie vielmehr fleischlich. Sie meinten, Hauptsache, ich lebe irgendwie in einer Beziehung zu Gott und was das für eine Beziehung zu den Mitchristen ist, hat damit nichts zu tun. Also schlussendlich eine sehr egoistische Haltung. Eine vermeintlich sehr geistliche Haltung, aber eine sehr egozentrische Haltung. Ich und mein Gott, was immer dieser Gott ist. Ja, kennen wir das nicht? Denke, wir sind noch nicht aus der Zeit heraus, wo das kein Problem ist. Wo man geistlich sein will, aber alles dreht sich um sich selbst. Um sein eigenes religiöses Leben, das aber nur zwischen Gott und mir abspielt. Nicht zwischen mir und dir. Und ich meine, dass der Text uns da einiges zu sagen hat heute Morgen. Erstens, Christus, unser Passahlamm. Ich beziehe mich auf den Vers 6 und 7b. Euer Rühmen ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Und dann ergänzt Paulus, denn auch wir haben ein Passahlamm, Christus, das geopfert worden ist oder das geschlachtet worden ist. Auch wir haben ein Passahlamm. Damit bezieht sich Paulus auf die Christen. Die Israeliten haben ein Passahlamm, ein buchstäbliches Passahlamm, das sie schlachten. Und damit sagt Paulus hier, wir haben eines im übertragenen Sinn. Das ist Jesus Christus. Das ist unser Passahlamm. Und er knüpft damit an den Auszug aus Ägypten. Was hat das damit zu tun? Das Passahfest erinnert also an den Auszug aus Ägypten und an die 400 Jahre Knechtschaft der Israeliten in Ägypten. Am Schluss, nach den Plagen, nach den neun Plagen, hatte Gott befohlen, ein Lamm zu schlachten, in jeder Familie, beziehungsweise mit den Nachbarn zusammen, und das Blut an die Türpfosten zu schmieren. Und immer da, es musste also ein unschuldiges und das heißt ein fehlerloses Lamm sterben. Anstelle der Erstgeborenen Israels. Gott verlangt hier etwas. Glaube verlangt immer auch Gehorsam, das sehen wir hier sehr deutlich. Wenn die Israeliten nur gesagt hätten, ja, wir glauben und hätten nichts gemacht, Was hätte ihnen der Glaube gebracht? Sie mussten also was machen. Wie ja später auch bei der eherne Schlange. Sie mussten auf die Schlange schauen. Sie mussten im Gehorsam folgen. Das ist der Glaubensgehorsam, der für Paulus auch eine wichtige Rolle spielt. Und da, wo der Todesengel, der Engel Gottes, dieses Blut gesehen hat, da ging er vorüber. Und dieses Vorübergehen heißt auf Hebräisch Passach. Passach heißt entweder hinken oder eben, wie in diesem Fall, schonend vorübergehen. Und das Wort Pessach, Entschuldigung, ist daher abgeleitet. Pessach, wir nennen es Passa, nach der griechischen Version, ist Pessach, ist nichts anderes als schonendes Vorübergehen. Warum? Nicht, weil die Israeliten so vollkommen waren. Auch sie lebten in Ägypten der Sklaverei, und zwar nicht nur waren sie Sklaven der Ägypter, sondern sie waren auch Sklaven der Sünde. Gott sagt, ich werde Strafgericht halten, nicht nur am Pharao, sondern auch vor allem an den Göttern der Ägypter. Ich werde Strafgericht halten an den Göttern der Ägypter. Und diese Plagen waren Strafgerichte auch an den Göttern der Ägypter. Denn die Götter der Ägypter waren meistens Tiere. Die haben Tiere verehrt als Götter. Und Gott hat diese Tiere eingesetzt, um sie zu bestrafen. Und dabei musste also das Blut von einem unschuldigen Lamm hinhalten. Das Blut ist in der Bibel, steht für Leben. Wir lesen im 3. Mose 17, Vers 11, die Seele ist im Blut. Wo ist die Seele bitte? Im Blut. So steht es dort. Die Seele, damit ist hier das natürliche Leben gemeint. Das Leben der Menschen. Das ist im Blut und das Leben der Tiere. Und darum, sagt Gott, habe ich das Blut für den Altar bestimmt. Das heißt, weil der Mensch von Natur aus in der Sünde lebt und den Tod verdient hat, jeder Mensch nach der Bibel, Sklave der Sünde ist von Natur aus, den Tod verdient hat, hat Gott ein Tier bestimmt, das für mich an meiner Stelle in den Tod gehen soll. Aber kann mich ein Tier im Tod ersetzen? Nein. Die Bibel macht sehr klar, dass diese Tiere, diese Lämmer, die geschlachtet wurden, nur eine symbolische Bedeutung hatten. Ein Hinweis auf ein kommendes Gotteslamm. Wie Johannes der Täufer sagt, siehe, das ist Gottes Lamm, das die Sünde der Welt wegträgt. Jesus Christus. Jesus ist unser Passahlamm. Wann ist Jesus gestorben? Wann hat Jesus das letzte Mahl gehalten? Es gibt darüber verschiedene Ansichten, die mich mehrheitlich nicht überzeugen. Die eine Ansicht ist, dass Jesus sich nach dem Qumran-Essener-Kalender gehalten habe und deswegen am Dienstag das letzte Mal gefeiert habe. Überzeugt mich nicht. Es ist neutestamentlich gesehen offensichtlich, dass Jesus am Freitag gestorben ist und am Vorabend dazu das letzte Mal genommen hat. Am Vorabend. Er hat danach nicht geschlafen. Er hat gebetet und dann wurde er irgendwann in den frühen Morgenstunden, wahrscheinlich um 3 Uhr oder so, gefangen genommen. Wenn wir die ersten drei Evangelien lesen, dann heißt es dort, dass Jesus das Passamahl genommen hat, als offiziell das Passamahl gegessen wurde. Wenn wir aber das Johannesevangelium lesen, dann heißt es dort, dass die Sadduzäer offenbar, es waren vor allem die Sadduzäer, die Jesus vor Pilatus angeklagt haben, dass sie nicht in den Palast von Pilatus gehen wollten, um sich nicht unrein zu machen. Weil, ja, sie das Passa essen wollten. Das heißt, sie haben erst an diesem Abend das Passa gegessen. Offenbar gab es einen Unterschied zwischen dem Kalender der Pharisäer und der Sadduzäer. Das heißt, dass Jesus am 14. Nisan am Abend mit den Pharisäern offiziell das Passa Lamm essen konnte und dass am gleichen Tag, wenn der Tag mit dem Abend beginnt, am Kreuzing, und zwar um die gleiche Stunde, als die Sadduzäer im Tempel ihre Lämmer geschlachtet haben. Und ich finde das großartig, wie Gott das eingerichtet hat, dass das möglich war. Am 14. Nisan ist Jesus gestorben, sehr wahrscheinlich im Jahr 30 nach Christus. Das heißt übrigens selbst im Talmud, dass Jesus von Nazareth am Vorabend des Passa oder des Festes, zum Sabbat heißt es, am Vorabend zum Sabbat, also am Freitag, erhängt worden sei. Das steht im Talmud. Petrus schreibt im 1. Petrus 1, 18 und 19, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, nicht mit Silber oder Gold erlöst worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandeln, sondern mit dem kostbaren Blut Jesu Christi, als eines Lammes ohne Fehler und Flecken. Ohne Fehler und Flecken. Jesus, der Sohn Gottes, ist Mensch geworden. Er hat nie gesündigt. Sonst könnte er uns gar nicht erlösen. Sonst könnte er nicht sein Leben hingeben als fehlerloses Opfer. Übrigens gibt es im Talmud, das ist die jüdische Lehre, eine sehr interessante Stelle. Im Yoma 39b. Ich lese diese Stelle. Unsere Lehrer lehrten, 40 Jahre vor der Zerstörung des Hauses, das Haus ist der Tempel, wird als das zweite Haus bezeichnet, der Herodianische Tempel. 40 Jahre vor der Zerstörung des Hauses, das heißt im Jahr 30 nach Christus, also sehr wahrscheinlich das Jahr der Kreuzigung Jesu. Unsere Lehrer lehrten, 40 Jahre vor der Zerstörung des Hauses kam das Los nicht mehr in die rechte Hand. Das heißt, das Opfer ist Gott nicht angenehm. Er nimmt das nicht an. Noch wurde der rot gefärbte Stoffstreifen weiß. Jesaja 1, 18. Wenn eure Sünden blutrot sind, sollen sie doch schneeweiß werden. Wenn eure Sünden blutrot sind, sollen sie doch schneeweiß werden. Der Stofffaden wurde nicht mehr weiß, 40 Jahre lang vor der Zerstörung des Tempels. Noch brannte das westliche Licht als Zeichen dafür, dass Gott in Israel weilt, und es öffneten sich die Türen des Tempels zum Allerheiligsten von selbst. Sie konnten es nicht mehr schließen. Das steht im Talmud. Was will Gott damit sagen? Ich denke, erstens will er ihn sagen, auf euch ruht eine Schuld, die nicht vergeben wird durch dieses Opfer, das jährliche Opfer. Auf euch ruht eine Schuld, die dadurch nicht vergeben wird. Zweitens, ich habe ein anderes Opferlamm, Jesus Christus. Nur durch ihn gibt es Vergebung, Zugang zu Gott. Also ich finde es überwältigend, dass das im Talmud steht, als Bestätigung der Bibel, des Neuen Testaments. Das Blut Jesu redet besser als das Blut Abels. So lesen wir im Hebräer 12. Das Blut Jesu genügt. Genügt, um uns von aller Sündenschuld frei zu machen. Genügt, um alle Sünden zu vergeben. Hat mich neulich jemand gefragt, ja, ist Jesus wirklich für alle Sünden aller Menschen gestorben? Tatsächlich ist er. Nicht nur für gewisse Menschen, sondern für alle Menschen. Nur nehmen es leider nicht alle an. Die Versöhnung hat er bewirkt. Für alle Menschen. Nur nehmen es leider nicht alle an. Aber wir dürfen es annehmen. Die vollkommene Vergebung aller Sündenschuld dürfen wir annehmen, weil Jesus sein Leben dafür gegeben hat. Bezahlen heißt übrigens auf Hebräisch eigentlich wörtlich Frieden machen. Jesus hat bezahlt. Heißt, er hat Frieden gemacht. Mishalem. Shalom, Friede. Hast du es angenommen? Dann hast du Frieden mit Gott. Frieden mit dem Schöpfer. Frieden mit unserem Erlöser. Damit komme ich zum Zweiten. Ein Leben, ein heiliges Leben für Gott. Ich lese nochmals Vers 7a. 1. Korinther 7a. Darum schafft den alten Sauerteig weg, damit ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ja ungesäuert seid. Fegt den alten Sauerteig aus oder schafft ihn weg. Wörtlich heißt es, reinigt euch völlig vom alten Sauerteig. Damit lehnt Paulus sich an 2. Mose 13. Die Israeliten sollten nicht nur das Passa schlachten am 14. Nisan, sondern sie sollten darauf eine Woche lang das Fest der ungesäuerten Brote feiern. Im 2. Mose 12 nachzulesen. Warum? Erstens, weil sie keine Zeit mehr hatten, Sauerteig vorzubereiten. Es sollte schnell gehen. Und zweitens ist der Sauerteig in der Bibel ein Zeichen, ein Bild für die Sünde, die um sich frisst. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig, das weiß jede Hausfrau. Es braucht gar nicht so viel. Und der ganze Teig ist sauer, durchsäuert. So ist es mit der Sünde. Ein wenig Sünde durchsäuert den ganzen Teig. Das ist so. Ob wir es wahrhaben wollen oder nicht. Darum schafft den alten Sauerteig völlig weg. Israel sollte das sündhafte Leben in Ägypten zurücklassen. Leider sind sie in ihrem Herzen immer wieder zurückgekehrt. Nach Ägypten. Stephanus sagt das in Apostelgeschichte 7, als sie das goldene Kalb gemacht haben. In ihrem Herzen kehrten sie zurück nach Ägypten. Äußerlich wollten sie es auch. Gott sagt, ihr sollt mein heiliges Volk sein. Ein Volk zum Eigentum. Von wem? Von Jahwe, der euch erlöst. Paulus schreibt also in Korinthern, schafft den Sauerteig völlig weg. Wie die Juden, die bis heute schauen, peinlich genau schauen, dass kein Sauerteig im Haus ist, wenn man feiert. Hier geht es um die Sünde. Im Kontext geht es um sexuelle Verwirrungen. Wie Israel ja in der Wüstenwanderung immer wieder sexuelle Verwirrungen erlebte, verbunden mit Götzendienst. Und Paulus schreibt, ihr seid sogar aufgeblasen, wenn es sexuelle Verwirrungen gibt in der Gemeinde. Ihr solltet vielmehr traurig sein, den Sauerteig ausschaffen. Wenn Sünde gut geheißen wird, wird die Gemeinde durchsäuert. Das ist so. Das heißt nicht, dass wir vollkommene Menschen sind, nicht so tun, als ob. Sind wir nicht. Aber es ist ein Unterschied, ob ich Sünde gut heiße oder nicht und sogar begründe und rechtfertige. Oder ob ich sie immer wieder am Kreuz ablege. Ein Volk zum Besitz, ein Volk des Eigentums sollen wir sein. So lesen wir es hier. Im 2. Timotheus 2, 21 lesen wir, wenn nun jemand sich von diesen Dingen reinigt, wird ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt, nützlich dem Hausherrn, zu jedem guten Werk bereitet. Wenn sich jemand von diesen Dingen reinigt. Es geht im Zusammenhang um ungeistliches Geschwätz. Ungeistliches Geschwätz. Manche meinen ja, es sei sehr geistlich, wenn sie viel schwätzen. Wenn es fromme Reden sind. Aber fromme Reden können sehr ungeistlich sein. Immer die Frage, mit welcher Motivation ich schwätze. Und was das bringt. Und Paulus spricht von einem gottlosen Wesen, das abgelegt werden soll. Jesus ist das Lamm, das für uns gestorben ist. Und sein Sühneopfer ist vollkommen. Es braucht nichts mehr. Aber Paulus schreibt hier an Christen, die sich immer wieder reinigen lassen sollen. Wir wollen heute das Abendmahl feiern. Und deswegen machen wir den Sauerteig zur Seite. Den Sauerteig der Sünde. Bekennen wir die Sünde vor Gott und bitten um Vergebung. Komm zum Dritten. Das Lieben als Fest für Gott. Ich lese Vers 8 noch einmal im 1. Korinther 5. Darum lasst uns das Fest feiern. Nicht im alten Sauerteig, auch nicht im Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern im ungesäuerten Teich der Lauterkeit und Wahrheit. Lasst uns Feste feiern. Nicht nur einmal, wie das griechische Wort, das hier erscheint, zum Ausdruck bringt, sondern ständig, unser Leben als Fest. Im 2. Mose 13, Vers 6 lesen wir, dass Israel vor allem den 7. Tag der ungesäuerten Brote als Fest für Jahwe feiern sollte. Fest für Jahwe, der sie erlöst hat aus Ägypten. Übrigens erscheint der gleiche Ausdruck dann noch einmal im 2. Mose 32, Vers 5. Im Zusammenhang mit dem goldenen Kalb. Und interessanterweise wollten die Israeliten in Verbindung mit dem goldenen Kalb ein Fest für Jahwe feiern. Ein Fest für Jahwe. Das heißt, man kann fromme Absichten haben, die aber völlig daneben sind. Paulus sagt, wir sollen nicht feiern im alten Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit. Bosheit bezeichnet die sittliche Verdorbenheit oder das verdorbene Wesen. Und Schlechtigkeit bezeichnet die schlechten Absichten. Beides gehört zusammen. Gesinnung, Einstellung und Tun gehören zusammen. Ich kann nicht mich rechtfertigen und sagen, ja, ich habe zwar eine gute Gesinnung, aber das Tun ist halt leider nicht so. Das Tun zeigt leider meistens, wie unsere Gesinnung ist, wie unser Herz ist. Wenn ich will und doch nicht will. Ich will schon fromm sein, aber doch mein Leben selbst im Griff haben. Nicht im alten Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern, also wir lesen es auch in Epheser 4, Vers 31, tut nun ab, legt nun ab, entfernt jede Bitterkeit, Wut, Zorn, Geschrei und Lästerung samt aller Bosheit. Legt ab. Bitterkeit, Wut, Zorn, Geschrei, Lästerung samt aller Bosheit. Lasst uns Feste feiern mit Lauterkeit und Wahrheit. Das Wort Lauterkeit, griechisch Elikrineia, zusammengestellt aus Eli, von Elios heißt Sonne oder Sonnenstrahl. Und Krinein heißt richten. Wir haben am Mittwoch in der Bibelstunde über Matthäus 7 gesprochen, wir sollen nicht richten. Scheint das gleiche Wort, Krinein. Das heißt also ein Herz, das durch den Strahl der Sonne gerichtet worden ist. Das ist die Lauterkeit. Strahl der Sonne ist das Licht Gottes. Wir lesen das zum Beispiel in 2. Korinther 4, Vers 6. Könnt ihr gerne in Ruhe nachlesen. Das ist ein wunderbarer Vers. Durch Jesus Christus leuchtet das Licht Gottes in unseren Herzen auf und ist aufgeleuchtet und es will immer heller leuchten. Und wenn das Licht, das Jesus ist, unser Herz durchleuchtet, dann wird Sünde entfernt. Hat er keinen Platz. Paulus sagt weiter, in der Wahrheit. Wahrheit heißt wörtlich im Griechischen das, was nicht verborgen ist, was aufgedeckt ist, was echt ist, was ohne falsch ist, ohne Betrug, auch ohne Selbstbetrug. Jesus sagt, Gott sucht Anbeter, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Johannes 4, Vers 24. Gott ist Geist. Und er möchte, dass wir ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Die Bibel warnt auch immer wieder vor Selbstbetrug. Wahrheit ist das transparente Leben. Schließt immer die Absicht mit ein. Das heißt, ich kann die Wahrheit über dich erzählen, also in dem Sinn, das stimmt alles, aber wenn meine Absicht falsch ist, ist es doch nicht die Wahrheit der Bibel. Wenn meine Absicht ist, dich zu schaden mit der Wahrheit, dann ist das keine biblische Wahrheit. Dann ist das Irrtum und Betrug. Das ist leider, viele Christen nicht wahrhaben wollen. Sie erzählen nur die Wahrheit über andere, aber es ist nicht Wahrheit im Sinn der Bibel. Wenn man anderen Schaden zufügt. Kommen wir auf die Israeliten zurück. Wer gestern das Musical in Bierselden gesehen hat, ging es um die 40 Jahre Wüstenwanderung. Immer wieder murrten sie, murrten, murrten, murrten. Ach, Ägypten war doch so viel besser. Das Lustprinzip stand im Mittelpunkt. Kennen wir das nicht auch? Man singt fromme Lieder, aber wenn es um die tägliche Nachfolge geht, dann bleibt wenig sichtbar. Man singt zum Beispiel, Jesus sei das Zentrum. Ich habe schon zu Jugendlichen gesagt, die das Lied sangen, ja, wenn Jesus nicht das Zentrum ist, wo liegt das Problem? Wo ist das Problem, wenn Jesus nicht das Zentrum meines Lebens ist? Sicher nicht er. Dann muss es ja bei mir zu suchen sein. da muss ich mich hinterfragen. Stehe ich zu stark im Zentrum? Meine ich, auch im geistlichen Sinn, also ich will geistlich sein und trotzdem steht das Ich im Zentrum. Paulus schreibt hingegen, ich sterbe täglich mit Christus. Auch mein frommes Ich. Ich lebe doch nur nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, und Fleisch heißt in der irdischen Schwachheit, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich hingegeben hat. Galater 2,20. Das ist eine wunderbare Aussage. Müssen Sie einfach umsetzen. Ich bin mit Christus gekreuzigt, schreibt Paulus. Und darum lebe ich nicht mehr ich, sondern Christus. Und trotzdem gilt, ich sterbe täglich mit Christus. Weil das Ich ja immer wieder aufstehen will. Wie Luther sagt es, der alte Adam, der kann schwimmen. Christus hat ihn getötet am Kreuz. Nehmen wir es immer wieder in Anspruch. Ohne Murren. Philipper 2,15. Tut alles, alles ohne Murren. Und wandelt tadellos in einem krummen Geschlecht, in dem er leuchtet als Himmelskörper. Wandelt tadellos, tut alles ohne Murren. In einem krummen Geschlecht. Die Welt ist gefallen, aber wir haben Jesus. Das ist Gnade. Fangen bitte nicht an, Sünde zu rechtfertigen. Und dann schimpft man über die Gemeinde, die zu konservativ ist, weil sie jo, das nicht toleriert. Und Sünde führt nie zum Ziel. Sünde führt nie zum Ziel. Ich habe es am Mittwoch betont, wir müssen schon biblisch definieren, was Sünde ist. Das ist ganz wichtig. Nicht willkürlich. Aber Jesus ist gekommen, um Sünde zu besiegen. Schon in deinem Leben und meinem Leben jetzt. Grundlage ist, dass wir mit Jesus leben. Dass wir mit Jesus gestorben sind. Sonst geht's nicht. Sonst müht man sich ab und denkt, das sind doch alles nur Heuchler, die Christen. Leider geht's vielen so. Die mühen sich ab, weil sie ein frommes Leben haben wollen, aber ohne Christus im Herzen. Das geht nicht. Und dann denken wir, die anderen sind auch alle Heuchler. Nein, wir müssen diese Quelle kennenlernen. Immer mehr und immer tiefer. Das ist Jesus. Und deswegen wollen wir heute Abendmahl feiern, um uns daran zu erinnern. Nicht, dass wir so vollkommen sind. Nicht so, dass wir so fehlerlos sind. Sondern, dass Jesus das vollkommene Opfer vollbracht hat. Für mich und für dich. Darum lasst uns Feste feiern. In Lauterkeit und Wahrheit. Amen. Wir beten. Herr Jesus, danke, dass du unser Passahlamm bist. Danke für dein vollkommenes Heil, für deine vollkommene Erlösung. Und ich bitte dich, dass du uns heute Morgen heiligst, noch tiefer heiligst und reinigst von allem, was hindert, was nicht nützt, was schädlich ist im geistlichen Leben, damit wir wirklich im Sinn der Bibel auch das Fest feiern können, wissend, dass du alle Schuld vergeben hast und dass du unser Leben veränderst. Amen.